Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wie schon angekündigt, machen wir heute weiter in unserer Reihe durch die Apostelgeschichte. Und wir stellen uns heute unter Gottes Wort in Apostelgeschichte 4, Vers 32 bis Kapitel 5, Vers 11. Apostelgeschichte 4, ab Vers 32. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, wir hören auf Gottes Wort. Die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seinen Gütern sein eigen sei, sondern alle Dinge waren ihnen gemeinsam. Mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung des Herrn Jesus und große Gnade war auf ihnen allen. Es litt auch niemand unter ihnen Mangel, denn die, welche Besitzer von Äckern oder Häusern waren, verkauften sie und brachten den Erlös des Verkauften und legten ihn den Aposteln zu Füßen. Und man teilte jedem aus, so wie jemand bedürftig war. Joses aber, der von den Aposteln den Beinamen Barnabas erhalten hatte, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, ein Levit aus Zypern gebürtig, besaß einen Acker und verkaufte ihn, brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Ein Mann aber mit Namen Ananias verkaufte ein Grundstück zusammen mit seiner Frau Sapphira und schaffte etwas von dem Erlös für sich beiseite mit Wissen seiner Frau. Und er brachte einen Teil davon und legte ihn den Aposteln zu Füßen. Petrus aber sprach Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, sodass du den Heiligen Geist belogen hast und von dem Erlös des Gutes etwas für dich auf die Seite geschafft hast? Hättest du es nicht als dein Eigentum behalten können? Und als du es verkauft hattest, war es nicht in deiner Gewalt? Warum hast du denn in deinem Herzen diese Tat beschlossen? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Als aber Ananias diese Worte hörte, fiel er nieder und verschied. Und es kam große Furcht über alle, die dies hörten. Und die jungen Männer standen auf, hüllten ihn ein, trugen ihn hinaus und begruben ihn. Und es geschah, dass nach ungefähr 3 Stunden auch seine Frau hereinkam, ohne zu wissen, was sich ereignet hatte. Da richtete Petrus das Wort an sie: Sage mir, habt ihr das Gut um so und so viel verkauft? Und sie sprach: Ja, um so viel. Und Petrus aber sprach zu ihr: Warum seid ihr übereingekommen, den Geist des Herrn zu versuchen? Siehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, sind vor der Tür, und sie werden auch dich hinaustragen. Da fiel sie sogleich zu seinen Füßen nieder und verschied. Und als die jungen Männer hereinkamen, fanden sie sie tot und trugen sie hinaus und begruben sie bei ihrem Mann. Und es kam große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die dies hörten. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, wie findest du es, wenn du ehrlich von jemandem gelobt wirst? Wenn du nicht ein ganz außergewöhnlicher Mensch bist, dann freust du dich. Wir Menschen lieben es, gelobt zu werden. Wir lieben Anerkennung. Ja, das ist von Anfang an in uns drin. Ja, wenn ich meinen kleinen Sohn zum Beispiel lobe für irgendwas, was er ganz toll macht, dann kommt oft seine große Schwester zu mir und erzählt mir, was sie auch Tolles gemacht hat, nur damit sie auch ein Lob bekommt von mir. Und wenn ich sie dann auch lobe, dann strahlt sie übers ganze Gesicht. Und aus meiner Erfahrung als Lehrer kann ich sagen, die traurigsten Schüler sind die, bei denen ich annehmen muss, dass sie nie von irgendjemand Anerkennung bekommen. Wir brauchen Anerkennung. Gott hat uns so geschaffen. Es ist ganz tief in uns drin. Im Psalm 8 lesen wir, mit Ehre und Herrlichkeit hat Gott uns gekrönt. Ja, vielleicht denkst du dir ja manchmal, wenn du gelobt wirst, darf ich mich jetzt freuen? Darf ich das wirklich? Ist das nicht irgendwie ungeistlich? Nein, wie gesagt, so hat Gott uns geschaffen. Das Problem nur mit der ganzen Geschichte ist, gelobt zu werden, Anerkennung zu wollen, das ist mittlerweile auch sehr gefährlich. Und wie bei allen gefährlichen Dingen, der Grund dafür ist die Sünde. Die Sünde funktioniert ja ganz oft so, dass sie nicht einfach ankommt und sagt: Hallo, ich bin die Sünde, sondern sie nimmt eigentlich gute Dinge und macht schlechte draus. Ja, das macht es für uns ja so oft schwer, Sünde als Sünde zu erkennen. Und genau so ist es beim Thema der Anerkennung. In Römer 2 schreibt Paulus, jemand, der so lebt, wie es Gott gefällt, der sucht seine Anerkennung von Gott und nicht von Menschen. Gott hat uns Menschen so geschaffen, dass wir Anerkennung suchen, aber dass wir sie eben zuerst bei Gott suchen und uns dann auch darüber freuen, wenn uns Menschen Anerkennung geben. Das ist ganz wichtig. Wie gesagt, es ist überhaupt nichts falsch dabei, wenn du dich über Lob und Anerkennung freust. Ganz im Gegenteil. Aber die Sünde in unserem Leben, die sorgt dafür, dass wir Gott aus dieser Rechnung ausblenden. Und das ist das Problem. Wichtig ist dann zuerst und nur noch, wie andere Menschen über mich denken. Ob andere Menschen mich anerkennen, ob andere Menschen mich loben. Das biblische Wort dafür ist Menschenfurcht. Wenn du wissen willst, ob Menschenfurcht dein Problem ist, dann stell dir einfach mal folgende Fragen. Ja, du stehst in deinem Leben vor einer Entscheidung. Wonach entscheidest du? Fragst du, was Gott will? Fragst du danach, was gefällt Gott? Worüber freut sich Gott? Oder fragst du, was denken die anderen? Ist das peinlich, wenn ich das mache? Oder um es etwas deutlicher zu sagen, wenn du bereit bist, Dinge zu tun, die Gott nicht gefallen, weil du weißt, es gefällt aber den anderen. Sie akzeptieren mich dann. Sie lachen dann, sie mögen mich dann. Sie beneiden mich vielleicht sogar. Dann hast du ein Problem mit Menschenfurcht. Ich glaube, dass wir alle dieses Problem zumindest von Zeit zu Zeit haben. Und in Gottes Wort haben wir heute Morgen eine Geschichte, die sicherlich eine der schockierendsten Geschichten in der gesamten Bibel ist. Wir lesen nämlich von einem Ehepaar, das ein Problem mit Menschenfurcht hat und was an diesem Problem stirbt. Und die Botschaft dieser Geschichte für dich und für mich und für uns alle, die lautet: Suche deine Anerkennung nicht bei Menschen, sondern suche sie bei Gott. Das Thema lautet: Suche deine Anerkennung von Gott. Und wir wollen uns drei Dinge anschauen. Diese Suche verlangt deinen Einsatz, verhindert dein Scheitern und verschafft dir Befreiung. Diese Suche erstens verlangt deinen Einsatz, zweitens verhindert dein Scheitern und drittens verschafft dir Befreiung. Leider ist es so, dass wir seit dem Sündenfall so programmiert sind, dass wir unsere Anerkennung bei Menschen und fast ausschließlich bei Menschen suchen. Und ein Weg, wie wir das tun, ist durch materiellen Besitz. Oh, schau mal, was die für ein Haus haben. Wenn ich mir das Auto kaufe, die Nachbarn werden gucken. Ja, viele Menschen in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft, die geben Unsummen von Geld für Dinge aus, die sie eigentlich nicht brauchen. Die sie eigentlich auch gar nicht wollen, die sie noch nicht mal genießen oder schön finden, aber bei denen sie darauf hoffen, dass die anderen das angucken und darüber staunen. Ja, genau so tickt unser altes, sündiges Herz. Und es braucht den Heiligen Geist. Und es braucht deinen Einsatz, damit das anders wird. Mein erster Punkt: Die Suche nach Anerkennung von Gott verlangt deinen Einsatz. Ja, deine Anerkennung von Gott zu suchen, das kostet dich etwas. Denn wie wir gesehen haben, grundsätzlich ist unsere Programmierung ja anders. Die ist so, dass wir unsere Anerkennung bei anderen Menschen suchen. Aber der schockierende Teil dieser Geschichte, der uns zeigt, dass das für böse Konsequenzen haben kann, das ist ja erst die zweite Hälfte von unserem Abschnitt. Die erste Hälfte, die letzten Verse von Kapitel 4, die sind das krasse Gegenteil dazu. Da haben wir das fast perfekte Gemeindeleben, oder? Christen, die bereit sind, alles für Gott zu tun, vollen Einsatz zu zeigen für Jesus, die Wohlhabenderen verkaufen ihren Besitz, um den Ärmeren in der Gemeinde zu helfen. Und das war eine Folge der Liebe, die sie zueinander hatten. Ja, gleich der erste Vers, Vers 32. Und die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seinen Gütern sein eigen sei, sondern alle Dinge waren ihnen gemeinsam. Ja, die Christen, die mehr hatten, die nutzten jetzt ihren Besitz nicht, um sich irgendwelche Dinge zu kaufen, damit die anderen staunen und sagen, wow, das kann er sich leisten, sondern ganz im Gegenteil. Sie verkauften es, um den Bedürftigen in der Gemeinde zu helfen. Und es war gerade damals ein absolut revolutionärer Gedanke. Ja, dieser Gedanke, ich helfe Bedürftigen einfach aus Barmherzigkeit, das ist ein Gedanke, der für uns heute selbstverständlich ist. Ja, wenn du heute auf die Straße gehst und irgendwem die Frage stellst, ist es gut, ärmeren Menschen, bedürftigen Menschen zu helfen? Dann würden alle, zumindest fast alle, sagen, es ist auf jeden Fall gut. Ja, das ist nochmal eine andere Geschichte, ob sie das dann auch wirklich machen würden, aber jeder in unserer Gesellschaft würde sagen, das ist eine gute Sache. Aber weißt du was, dieser Gedanke der praktischen Barmherzigkeit, das ist ein Gedanke, der erst durch das Christentum in diese Welt gekommen ist. Ja, wir haben den Gedanken auch schon im Alten Testament. Zur Zeit der Evangelien, der Apostelgeschichte, haben die Juden, die Ärmeren, wenn dann vor allem deswegen versorgt, weil es halt in der Bibel steht. Weil Gott es halt will, also mache ich es halt. Aber außerhalb der jüdischen Welt gab es diesen Gedanken überhaupt nicht. Ja, zum Beispiel die Griechen und die Römer, die damals ja die Kultur im Mittelmeerraum dominiert haben, die haben die Schwachen und die Ärmeren verachtet. Wenn man sie überhaupt versorgt hat, dann entweder um den öffentlichen Frieden zu bewahren, um eine Revolution zu verhindern oder um sich Wählerstimmen zu kaufen. Ja, man hat das dann Brot und Spiele genannt. Heute in unserer westlichen Welt gilt es als Grundwert, sich um die Armen, die Schwachen und die Kranken zu kümmern. Und dieser Grundwert ist ohne das Christentum nicht denkbar. Ja, unsere westliche Gesellschaft wurde daran, gerade in den letzten Jahren, durch den britischen Schriftsteller Tom Holland erinnert. Er hat 2019 ein Buch rausgebracht, das heißt Herrschaft, die Entstehung des Westens. Und in diesem Buch beschreibt er, wie die westliche Welt im Prinzip alle ihre Grundwerte, gerade den Wert der praktischen Barmherzigkeit, dem Christentum verdankt. Selbst wenn sie das Christentum heute vehement leugnet. Und das Krasse dabei ist, Tom Holland ist überhaupt kein Christ, sondern Atheist. Aber er hat eine Sache verstanden. Es gibt Dinge in unserer Gesellschaft, die halten wir für selbstverständlich. Aber sie sind eine Frucht des Christentums. Und wenn wir jetzt zurück in diese Geschichte gehen, dann ist es nicht weniger als eine Kulturrevolution, die damals stattgefunden hat. Reichere Menschen verachten nicht die Armen oder helfen ihnen, weil sie es halt müssen, sondern sie kümmern sich. Sie geben ihren eigenen Komfort auf, damit andere die brauchen, haben. Vers 32 lesen wir, sie waren ein Herz und eine Seele. Ja, und dieser Ausdruck, ein Herz und eine Seele zu sein, der hat es ja als Sprichwort in unsere deutsche Sprache geschafft. Das kennen wir alle, diesen Ausdruck. Das Gemeindeleben war so gut, am Ende wird dann sogar noch ein Einzelner herausgegriffen, einer, der besonders vorbildlich war. Das war ein Mann namens Joses oder Barnabas. Und der hat eben genau das getan, was viele andere in der Gemeinde auch gemacht haben. Er hat Besitz gehabt, er hat es verkauft, er hat das Geld genommen, er hat es in die Gemeinde gebracht und hat gesagt, verteilt es an die, die es brauchen. Die Reicheren ließen es sich Geld kosten. Aber noch radikaler waren die Apostel. Die gaben nicht nur ihr Geld, die riskierten ihr Leben. In Vers 33 lesen wir, mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung des Herrn Jesus. Ja, das liest man so und denkt, naja, das ist ja ein bisschen unspektakulär. Das ist ja etwas, das machen die Apostel ja schon die ganze Zeit in der Apostelgeschichte. Und das werden sie auch noch die ganze Zeit machen. Aber wir müssen uns daran erinnern, es ist noch gar nicht lang her, da haben Petrus und Johannes für diese Botschaft eine Nacht im Gefängnis verbracht. Und sie waren nur freigelassen worden mit dem ganz klaren Verbot, ihr dürft nicht noch einmal von Jesus und seiner Auferstehung reden. Und Petrus hatte schon damals gesagt, das könnt ihr uns gerne sagen, aber wir werden uns nicht daran halten. Und hier sehen wir, sie haben sich wirklich nicht dran gehalten. Und was wir hier bei den Aposteln sehen, ist der radikale Gegenentwurf zur Menschenfurcht. Die Apostel tun etwas, weil sie wissen, dass Gott es will. Sie wissen, wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und sie tun es, obwohl sie wissen, dass es ihnen von der Seite von anderen Menschen durchaus den Kopf kosten könnte. Warum war das in dieser Gemeinde so unglaublich vorbildlich? Warum waren alle, von den Aposteln bis zu den einfachen Christen, alle darauf bedacht, nicht in erster Linie Menschen zu gefallen? Und warum haben sie ihre Anerkennung bei Gott gesucht? Darauf gibt es zwei Antworten. Die erste ist, es ist das Wirken Gottes in ihnen. In Vers 31, das ist der letzte Vers vor unserem Abschnitt, da lesen wir, dass sie alle mit Heiligem Geist erfüllt wurden. In Vers 33 heißt es, dass die Gnade Gottes mit ihnen war. Es ist auf der einen Seite Gottes Wirken, es ist seine Gnade, die an ihnen arbeitet und gearbeitet hat. Aber auf der anderen Seite war eben auch der Einsatz der Christen verlangt. Ja, sie sind dann wirklich hingegangen und haben wirklich von Jesus geredet. Sie haben wirklich ihren Besitz verkauft. Sie haben das Geld wirklich den Aposteln gebracht. Sie haben nicht gesagt, ich müsste das mal machen. Sie haben es gemacht. Und versteht mich hier nicht falsch. Es ist nicht so, dass die Christen sich ihre Anerkennung bei Gott durch ihren Einsatz irgendwie verdient haben oder hätten. Ja, das wäre Werkegerechtigkeit. Aber als Christen, die Jesus kennengelernt haben, die wissen, ich bin allein aus Glauben gerechtfertigt, haben sie jetzt angefangen, ihr Leben so zu leben, dass es Gott gefällt. Und das mit ihrem ganzen Einsatz, mit ganzem Einsatz. Und viele Theologen, die das in den letzten 200 Jahren gelesen haben, diesen Abschnitt, die haben dann gesagt, hier haben wir ein Vorbild für den Sozialismus bzw. den Kommunismus. Sie haben gesagt, schaut doch mal hier, Christentum und Sozialismus ist doch im Prinzip fast das Gleiche. Und gerade heute, wo wir in Deutschland dabei sind, eine Art von Sozialismus auszuprobieren, diesmal in seiner grünen Variante, gerade da ist es wichtig, dass wir uns als Christen fragen, war das hier, was wir sehen, wirklich eine frühe Form des Sozialismus? Und wenn ja, müssen wir Christen dann nicht alle Sozialisten werden? Kurze Antwort lautet nein. Der Sozialismus ist in seiner ganzen Art zu denken gegen das Christentum gerichtet. Dabei ist das ganz schön clever gemacht vom Teufel. Ja, denn das Ziel hört sich sehr gut, sehr christlich an. Alle Menschen sind gleich und leben im Wohlstand. Aber dann hört es auch schon auf. Die letzten 150 Jahre zeigen, nirgends, wo man den Sozialismus ausprobiert hat, hat er funktioniert. Er hat sogar immer zum Gegenteil von dem geführt, was er eigentlich wollte oder behauptet hatte zu wollen, nämlich zu Elend, zu Armut und zu Unterdrückung. Das ist auch kein Wunder, denn der Sozialismus enteignet Menschen mit Druck und wenn das nicht hilft, mit Zwang und Gewalt und verteilt dann den Besitz um. Die Christen hier, die schaffen ihren Privatbesitz nicht ab. Sie sind einfach nur mit dem, was sie haben, unglaublich großzügig und das freiwillig. Der Sozialismus zwingt notfalls mit Gewalt abzugeben, das Evangelium überzeugt, die Herzen zu geben. Seht ihr den Riesenunterschied? Wir werden später noch darauf zurückkommen. Und wenn man jetzt diese letzten Verse von Kapitel 4 liest, dann könnte man denken, dieses Gemeindeleben, was damals herrschte, das ist doch einfach zu schön, um wahr zu sein. Und tatsächlich schaut sich der Teufel das auch nicht lange an. Der Teufel hat ja zwei Taktiken, um gegen die Gemeinde Gottes vorzugehen. Das erste ist Verfolgung und das zweite ist Verführung. Ist noch nicht lange her, da hatte er Taktik Nummer 1 probiert, nämlich Verfolgung. Petrus und Johannes vor dem Hohen Rat und im Gefängnis. Und jetzt kommt Taktik Nummer 2, Verführung. Es scheint alles so schön zu sein. Ja, sie sind ein Herz und eine Seele. Was könnte man sagen? Friede, Freude, Eierkuchen. Und dann knallt's. Der Teufel greift ein Ehepaar aus der Gemeinde an. Ganz gezielt. Ananias und Sapphira. Und äußerlich machen sie ja das Gleiche wie alle anderen auch. Sie verkaufen Teile ihres Besitzes, sie bringen das Geld in die Gemeinde und sagen, das hier ist für Bedürftige da. So weit, so gut. Das Riesenproblem ist nur, in ihrem Herzen leben gleichzeitig zwei Götzen. Und diese beiden Götzen sorgen dafür, dass die beiden dramatisch scheitern. Zweiter Punkt, die Suche nach Anerkennung von Gott verhindert dein Scheitern. Götze Nummer eins in ihren Herzen war die Anerkennung von Menschen, die Menschenfurcht. Ja, das Thema von heute. Was haben die beiden denn gemacht? Sie haben diesen Acker verkauft und dann haben sie nur einen Teil dieses Geldes genommen und in die Gemeinde gebracht. Und es ist sehr wichtig zu verstehen, das wäre an sich überhaupt kein Problem gewesen. Petrus sagt es in Vers 4, ihr hättet sogar alles behalten können. Keiner zwingt euch. Ja, es ist kein Zwang, kein Sozialismus hier. Das große Problem war nur, sie haben behauptet, dass es alles war. Und warum behauptet man so etwas? Die einfache Antwort ist, um vor anderen besser dazustehen. Der Götze der Menschenfurcht. Ihnen war nicht wichtig, was Gott denkt über das, was sie tun, sondern was die anderen in der Gemeinde denken. Wow! Ananias und Sapphira, die beiden. Ja, also hier in der Gemeinde sind ja viele großzügig, aber so großzügig wie Ananias und Sapphira, das war noch keiner. Das wollten sie hören. Und das war ihnen eine Lüge wert. Ja, dieses Was denken die anderen über mich Spiel, das spielt nicht nur die Welt da draußen. Das Traurige ist, dieses Spiel spielen wir leider auch immer wieder in der Gemeinde. Und jetzt wird's richtig bitter. Denn in ihrem Herzen gab es eben nicht nur den einen Götzen Menschenfurcht, sondern noch einen zweiten. Und das ist die Liebe zum Geld. Petrus sagt zu Ananias in Vers 3, Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen hast und du von dem Erlös des Gutes etwas für dich auf die Seite geschafft hast? Dort, wo eigentlich der Heilige Geist wohnt und die Herzen erfüllt, da hat sich der Satan jetzt breit gemacht. Und er profitiert davon, dass die beiden nicht nur einen Götzen in ihrem Herzen haben, sondern gleich zwei. Das Geld. Nehmen wir einmal an, die beiden hätten den Acker verkauft und das ganze Geld der Gemeinde gegeben. Aber nur mit dem Hintergedanken, dann finden uns alle in der Gemeinde ganz toll, ganz christlich, ganz geistlich, ganz vorbildlich. Dann wäre da zwar immer noch der Götze der Anerkennung gewesen, aber das wäre nicht rausgekommen. Das Drama entwickelt sich sozusagen aus der Zusammenarbeit der beiden Götzen. Götze Anerkennung sorgt für die Lüge, das war alles Geld. Und Götze Geld sorgt dafür, dass es eben nicht alles Geld war. Und Petrus macht ihnen nacheinander klar, dass es ein direkter Angriff auf Gott ist. Vers 3, ihr habt den Heiligen Geist belogen. Vers 4, ihr habt nicht Menschen belogen, sondern Gott. Vers 9, ihr habt den Heiligen Geist versucht. Wir lernen daraus, Sünde richtet sich immer in allererster Linie gegen Gott. Übrigens, wir erfahren hier in diesem Abschnitt sozusagen nebenbei zwei sehr wichtige Dinge über den Heiligen Geist. Das Erste, was wir hier lernen, ist, er ist keine unpersönliche Kraft, sondern er ist eine wirkliche Person. In Vers 3 erfahren wir, man kann ihn belügen und in Vers 9 erfahren wir, man kann ihn versuchen. Das kann man nur mit Personen machen. Und zweitens, der Heilige Geist ist wirklich Gott. Er ist nicht nur irgendwie göttlich, er ist wirklich Gott. In Vers 3, ihr habt den Heiligen Geist belogen. In Vers 4, ihr habt Gott belogen. Der Heilige Geist ist Gott. Und Gott, der Heilige Geist, reagiert. Erst fällt Ananias tot um. Und was dann passiert, klingt fast ein bisschen lustig, wenn es nicht so tragisch wäre. Ja, es gibt ein paar junge Männer in der Gemeinde, die tragen ihn dann raus und beerdigen ihn. Vers 6. Und vielleicht haben sie befürchtet, wenn wir das nicht ganz schnell machen, dann trifft uns auch noch der Schlag. Auf jeden Fall gehen sie mit der Leiche raus, beerdigen sie. Und 3 Stunden später kommt Sapphira. Die hat das alles bisher nicht mitgekriegt. Vers 7, sie wiederholt die gleiche Lüge. Sie fällt ebenfalls tot um. Verse 8 bis 10. Jetzt können wir uns mal in diese jungen Männer reinversetzen. Die haben jetzt gerade Ananias beerdigt. Mir klopft ihnen auch das Herz, sie sind total schockiert, versuchen irgendwie das Ganze zu verarbeiten, in Worte zu fassen, sind vermutlich käseweiß im Gesicht, laufen jetzt zurück zur Gemeinde, kommen da rein. Das Erste, was sie sehen, ist, an der exakt gleichen Stelle, wo eben noch die Leiche von Ananias lag, liegt jetzt noch eine Leiche. Und Petrus gibt ihnen ein Zeichen und sagt, ihr könnt gerade weitermachen. Und wenn man zu schwarzem Humor neigt, klingt das vielleicht ein bisschen witzig. Aber es ist nicht witzig. Es ist überhaupt nicht witzig. Denn Gott zeigt sich hier als der heilige Gott seines Volkes. Hast du dich schon mal gefragt, was bedeutet es eigentlich, dass Gott heilig ist? Das klingt ja abstrakt. Wenn du dich das fragst, dann lies zum Beispiel mal diese Geschichte. Dann weißt du es nämlich. Gottes Heiligkeit, selbst wenn wir irgendwo abstrakt wissen, was es bedeutet, bedeutet nämlich jedem von uns, viel zu wenig. Und weißt du, woher ich das weiß? Ich weiß das, weil wir alle irgendwo überrascht oder schockiert sind von dieser Geschichte. Wir denken doch alle so ganz tief in uns drin, wenn wir das lesen. Krass, dass Gott sowas macht. Eigentlich ist Gott doch so gar nicht. Doch Gott ist so. Er ist der heilige Gott. Weißt du, was dich viel mehr überraschen sollte? Dass du noch nicht tot umgefallen bist. Denn das ist allein seiner Gnade zu verdanken. Wäre er ausschließlich heilig, wärst du längst weg. In seiner Heiligkeit ist Gott nicht bereit, seine Ehre mit irgendjemand anderem zu teilen. Er lässt sich auch nicht belügen. Wenn du den Götzen der Anerkennung von anderen Menschen in deinem Herzen einfach machen lässt, oder auch den Götzen Geld, oder schlimmer noch beide, dann werden sie dich scheitern lassen. Und scheitern kann vieles bedeuten. Ich habe das Wort ganz bewusst gewählt. Ja, Ananias und Sapphira sind hier ja schlimmstmöglich gescheitert. Sie sind nämlich gestorben. Aber auch du wirst scheitern, wenn du deine Götzen einfach machen lässt. Es muss nicht heißen, dass Gott dich direkt umbringt. Ja, aus Erfahrung wissen wir, das tut Gott nur äußerst selten. Aber mach dir darüber keine Illusion. Gott hasst deine Götzen genauso, wie er die von Ananias und Sapphira gehasst hat. Es gibt immer wieder Menschen in der Gemeinde, die lieben ihre Götzen und die folgen ihnen und die füttern sie. Und irgendwann kehren sie dann dem Glauben den Rücken zu. Im Rückblick müssen wir dann sagen, sie waren nie wirklich Christen. Und doch waren die Götzen für sie der Weg raus aus der Gemeinde. Und es gibt Christen, die wirklich Christen sind und die trotzdem die Götzen ihres Herzens einfach machen lassen. Und die fragen sich dann, warum geht eigentlich in meinem Leben geistlich so wenig voran? Warum fällt es mir so schwer, in der Bibel zu lesen? Warum fällt es mir so schwer, zu beten? Und warum habe ich so wenig Freude dran, in den Gottesdienst zu gehen? Vermutlich ist die Antwort die Götzen deines Herzens, die dir die Freude an Gott rauben. Du scheiterst in deinem geistlichen Wachstum an deinen Götzen. Ananias und Sapphira sind an den Götzen Anerkennung und Geld gescheitert. Lerne von ihnen. Psalm 115 haben wir eben gelesen, wie es um den Götzendienst bestellt ist. Das heißt dort unter anderem, der einen Götzen anbetet, wird immer mehr so wie der Götze selbst. Ich habe mich öfter gefragt, wie kann das denn gehen? Also wenn ich Geld zum Beispiel anbete, wie kann ich denn Geld werden? Aber als ich diese Geschichte gelesen habe, habe ich etwas davon verstanden. Erstens, Psalm 115 sagt auch, dass Götzen tot sind. Und Ananias und Sapphira werden ihnen in dieser Beziehung gleich. Aber noch etwas Zweites ist auffällig. Ich weiß nicht, ob ihr es beim Lesen gemerkt habt. Es hat mich irritiert beim ersten Mal. In diesem Abschnitt kommen ständig Füße vor. Ja, in den Versen 35 und 37 von Kapitel 4 und dann in Kapitel 5, Vers 2 legen jeweils Menschen Geld zu den Füßen der Apostel nieder. Ja, also bei den Füßen der Apostel liegt ständig Geld in dieser Geschichte. Die letzten, die das tun, sind dann Ananias und Sapphira. Aber interessant ist, wer am Ende der Geschichte zu den Füßen der Apostel liegt. Und zwar tot. Diesmal ist es kein Geld. Vers 10. Da fiel sie, Sapphira, zugleich zu seinen Füßen nieder und starb. Den Götzen gleich werden alle, die sie anbeten. Lesen wir im Psalm 115. Und das ist das ultimative Scheitern an den eigenen Götzen. Vor allem an dem Götzen der Menschenfurcht. Aber was ist die Alternative, die einzige Alternative? Die einzige Alternative ist es, Gott mehr zu fürchten als Menschen. Denn dann verhinderst du nicht nur dein Scheitern, du erfährst auch wirkliche Befreiung. Das ist mein dritter Punkt. Die Suche nach Anerkennung von Gott verschafft dir Befreiung. Wahrscheinlich fragst du dich jetzt, Befreiung wovon? Das ist eine gute Frage. Um das zu beantworten, stellen wir erstmal eine andere Frage. Denn wenn man das so liest, ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, aber eine der ersten Fragen, die man sich doch am Ende der Geschichte stellt, ist, was ist jetzt eigentlich mit Ananias und Sapphira? Sind die gerettet oder nicht? Ja, sind die jetzt im Himmel oder sind die in der Hölle? Und wenn man dann so in Kommentaren liest, was so andere Theologen dazu sagen, dann findet man ungefähr jede mögliche Position dazu. Ja, von auf gar keinen Fall sind die gerettet, sie waren falsche Christen, bis hin zu auf jeden Fall sind sie gerettet, sie sind eben nur in dieser Situation ganz tief gefallen und ganz hart bestraft worden. Ich glaube, dass Gottes Wort es uns einfach nicht sagt. Beides ist möglich, wir wissen es einfach nicht. Aber warum sagt uns der Abschnitt das nicht? Es interessiert uns doch, oder? Die Antwort ist, weil es in diesem Abschnitt gar nicht wirklich um Ananias und Sapphira geht. Das überrascht dich jetzt vielleicht. Ich sage es nochmal, es geht in diesem Abschnitt gar nicht in erster Linie um Ananias und Sapphira. In der gesamten Apostelgeschichte geht es niemals um einzelne Menschen, sondern darum, wie sich Gottes Königreich in der ganzen damals bekannten Welt verbreitet. Und zwar dadurch, dass Gemeinden entstehen und wachsen. Und deswegen geht es hier auch gar nicht so sehr um Ananias und Sapphira, sondern es geht um die Gemeinde. Wir erfahren nämlich nicht, was nachher mit Ananias und Sapphira passiert ist, aber wir erfahren, was diese Geschichte mit der Gemeinde gemacht hat. Und genau darum geht es hier. Vers 5, könnt gerne nochmal mit reingucken. Als aber Ananias diese Worte hörte, fiel er nieder und verschied. Und dann? Und es kam große Furcht über alle, die dies hörten. Und Vers 11, nach Sapphiras Tod das Gleiche. Und es kam große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die dies hörten. Zwei Menschen sterben hier an ihrer Menschenfurcht, aber Gott nutzt es, um in der Gemeinde Gottesfurcht zu wirken. So können wir diese Geschichte zusammenfassen. Zwei Menschen sterben hier an ihrer Menschenfurcht, aber Gott nutzt es, um in der Gemeinde Gottesfurcht zu wirken. Und Gott zu fürchten, das bedeutet jetzt nicht, dass ich komplett gelähmt bin vor Angst und gar nichts mehr machen kann. Ganz im Gegenteil. Gottesfurcht bedeutet, dass ich so sehr erfasst bin von dem, wer Gott ist und wie Gott ist, dass ich befreit werde, jetzt für ihn zu leben und eben nicht mehr für meine Götzen. Und jetzt sind wir wieder bei der Frage vom Anfang, wovon befreit mich denn die Gottesfurcht? Warum führt Gottesfurcht zur Freiheit? Und die Antwort lautet, Gottesfurcht befreit mich von meinen Götzen, vor allem von dem Götzen der Menschenfurcht. Gottesfurcht ist eine Furcht, die mich von allen anderen Fürchten, vor allem von der Menschenfurcht, befreit. In seinem weltbekannten Lied Amazing Grace hat John Newton es so ausgedrückt: Die Gnade hat mich Furcht gelehrt und auch von Furcht befreit. Man könnte noch treffender sagen, die Gnade hat mich Furcht gelehrt und dadurch von Furcht befreit. Sie hat mich Gottes Furcht gelehrt und mich von Menschenfurcht dadurch befreit. Auf der anderen Seite, wer Menschen fürchtet, der lebt in ständiger Angst. Wer Gott fürchtet, der braucht in dieser Welt nichts anderes zu fürchten. Es war Otto von Bismarck, der vor über 100 Jahren mal gesagt hat: Wir Deutschen fürchten Gott und sonst nichts auf der Welt. Ob Bismarck und die Deutschen damals wirklich Gott gefürchtet haben, das lassen wir mal dahingestellt sein. Aber heute fürchten die Deutschen Gott definitiv nicht mehr. Und schaut mal, wie unser Volk lebt, unsere Gesellschaft lebt. In ständiger Angst vor allen möglichen Krisen. Ja, manche sind durchaus reale Krisen, manche sind herbeigeredete Krisen, aber ständig herrscht Angst. Und das ist eine Folge davon, dass wir Gott vergessen haben. Und weil man Gott vergessen hat, versuchen dann viele darauf, mit irgendeinem Sozialismus zu reagieren. Die Christen hier in Jerusalem haben gegeben, weil Gottes Furcht sie zum Geben befreit hatte. Im Sozialismus wird Geld und Besitz nicht nur zum Götzen, sondern gleich zum Götzen erklärt. Und dieser Götze versklavt. Alles dreht sich dann darum und wird dann noch als Gerechtigkeit bezeichnet. Das ist noch so ein Trick vom Teufel, so ein schönes, wichtiges, gutes Wort wie Gerechtigkeit zu benutzen und dann umzudeuten. Und die Frage ist, wohin führt das? Führt das zur Befreiung? Nein, es führt zu Angst und zu noch mehr Angst. Ja, wenn ihr mal Geschichtsbücher lest, dann werdet ihr feststellen, in jedem einzelnen Land, wo man den Sozialismus ausprobiert hat, lebt und lebte die Bevölkerung in mehr oder weniger großer Angst vor irgendeiner Geheimpolizei oder irgendeiner Stasi oder was auch immer. Zwang, Gewalt und Unterdrückung. Und Gott? Den darf es im Sozialismus nicht geben. Denn, so hat Karl Marx gesagt, wenn Menschen an eine unsichtbare Welt und Existenz glauben, dann strengen sie sich ja nicht mehr an, die sichtbare Welt zu einem besseren Ort zu machen. Was für ein Gegensatz zu den ersten Christen hier am Ende von Kapitel 4. Die sind nämlich so auf die unsichtbare Welt, an die sie glauben, ausgerichtet, dass man fast sagen kann, sie holen ein Stückchen vom Himmel hier auf die Erde. Und der Sozialismus, der ist so sehr auf diese sichtbare Welt ausgerichtet, dass man fast sagen kann, er holt ein Stückchen der Hölle hier in diese sichtbare Welt. Ein Ort der Armut und der Angst. Gottes Furcht befreit, Sozialismus versklavt, sowie alle Formen der Menschenfurcht. Aber bleiben wir nicht bei den großen Staaten und den Ideologien, sondern es betrifft ja auch dich ganz persönlich. Wie gelingt es dir ganz praktisch, Gott zu fürchten? Und die Antwort lautet, indem du Gott anschaust und ihn anbetest. Das ist der einzige Weg. Psalm 115, du wirst wie das, was du anbetest. Betest du deine Götzen an, wirst du wie sie. Schaust du Jesus an, wirst du wie Jesus. Und du schaust dir Jesus an in seinem Wort hier. Das ist das, was wir jetzt gerade übrigens machen in dieser Predigt. Wir schauen uns Jesus an. Ja, heute in dieser Geschichte zum Beispiel Jesus in seiner Heiligkeit. Und in vielen anderen Geschichten schauen wir uns andere Eigenschaften Gottes an. Aber den klarsten Blick auf Jesus gibt uns das Kreuz. Denn dort starb Jesus zu den Füßen seines Vaters für dich, weil du viel zu oft so bist wie Ananias und Sapphira. Und wenn du dir das anschaust, und ich meine wirklich anschaust, dann wirst du Stück für Stück lernen, was es heißt, Gott zu fürchten. Weil ausgerechnet der, den du so oft versuchst, den du so oft belügst, den du so oft hintergehst, weil ausgerechnet der jetzt zu dir sagt, du bist mein geliebtes Kind, Ich bin dein Vater, ich freue mich über dich. Und weißt du was? Er ist auch der Einzige, bei dem es wirklich darauf ankommt, was er über dich denkt. Und als wir die erste Hälfte des Abschnitts heute gelesen haben, hast du dir vielleicht nicht nur gedacht, was für eine tolle Gemeinde, sondern vielleicht hast du dir auch gedacht, es wäre doch super, wenn wir noch mehr so wären wie die damals. Ja, nicht nur was das Geld angeht, sondern alle unsere Beziehungen. Es ist doch beeindruckend, wie jeder den anderen im Blick hat, wie jeder bereit ist, sich für den anderen zu opfern. Und auch da möchte ich die konkrete Frage stellen, wie wird man mehr zu so einer Gemeinde? Und das Interessante ist, die Antwort ist auch hier die Gottesfurcht. Was für dich persönlich gilt, gilt auch für uns insgesamt als Gemeinde. Diese Menschen hier in Apostelgeschichte 4, die waren so sehr auf Gott ausgerichtet, so sehr auf Gott fokussiert, so sehr von Gott erfasst, dass sie ihr Gemeindeleben so gestaltet haben, wie man es hier sieht. Dass sie ein Herz und eine Seele waren. Ja, je mehr eine Gemeinde von Gottesfurcht erfasst ist, also die vertikale Ebene stimmt, desto mehr wird die Gemeinde im Miteinander so, wie Gott sich das vorstellt. Je mehr du dich fragst, was Gott von dir will, was Gott gefällt, desto weniger fragst du danach, was andere Menschen über dich denken. Und es klingt fast ironisch, genau dadurch wirst du frei dazu, anderen Menschen zu dienen. Vielleicht fragst du dich jetzt, Moment, aber wenn wir hier richtig gelesen haben, kam die Gottesfurcht doch erst danach. Ja? Also erst waren sie so vorbildlich als Gemeinde und dann sind Ananias und Sapphira gestorben und dann kam die Gottesfurcht über die Gemeinde. Das stimmt hier in diesem Abschnitt. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass die Gottesfurcht auch schon vorher in der Gemeinde vorhanden war. Sie ist durch diese Geschichte gewachsen, aber sie kam jetzt nicht neu dazu. Schon zwei Kapitel vorher in Apostelgeschichte 2, Vers 43 lesen wir, dass Gottesfurcht über alle Seelen gekommen ist. Die Gottesfurcht war schon da und sie wurde größer durch dieses schockierende Erlebnis. Viele Menschen kommen heute in Gemeinden mit der Einstellung, was kann diese Gemeinde mir geben? Was hält die Gemeinde für mich bereit? Vielleicht sogar mit der Frage, werde ich in dieser Gemeinde anerkannt? Und ich kann dir jetzt schon sagen, wenn du mit dieser Einstellung in die Gemeinde gehst, dann wird sie dich enttäuschen. Jede Gemeinde, auch diese hier. Aber Gottesfurcht befreit dich von diesem Denken. Gottesfurcht versetzt dich dann in die Lage zu fragen, was kann ich hier für die anderen tun? Wie kann ich den anderen dienen? Wie kann ich so handeln, dass es Gott gefällt, dass Gott mich anerkennt, dass Gott mich lobt? Gottesfurcht befreit dich schon hier auf der Erde vor dem Scheitern. Aber noch besser wird es an dem Tag, wenn du vor Jesus stehst. Und spätestens dann wird dir klar sein, Geld anzubeten, das macht überhaupt keinen Sinn, weil jetzt ist es weg. Was andere über mich denken, ist hier vor dem Thron des Schöpfers des Universums auch völlig egal. Alles, was zählt, ist, was er über mich denkt. Und da wird Jesus dich angucken und er wird zu dir sagen, gut gemacht, du treuer und guter Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen. Ich will dich über vieles setzen. Komm her zu mir und geh ein zu der Freude deines Herrn. Amen.